Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Guten Tag, meine werte Damen und Herren, und liebe Grüße aus Neumarkt. Am Mikrofon Gabi Mesi. Wie immer sind die Sommermonate reich an Events. Es gibt zahlreiche Festivals, Konzerte und Aufführungen. Für unsere Sendung haben wir folgende Themen vorbereitet. Kirchweih in Rekasch zum 300. Jahrestag seit der Ansiedlung der Schwaben. Drei Generationen an einer Orgel. Die vierte Ausgabe des Bukarester Orgelfestivals Cantus Ecclesiae. 4,5 Jahrzehnten ungarn-deutscher Kindergarten im Weinberg in Mohacs und die neunte Auflage des Kindergarten- und Grundschultheatertags fand Anfang Juni in Kronstadt statt. Das sind unsere Themen. Bleiben Sie dran.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Unser erster Beitrag kommt aus dem Banat. In der temescher Kleinstadt Rekasch wurde an einem der längsten Tage des Jahres, am Samstag, dem 22. Juni, der 300. Jahrestag seit der Ansiedlung der Schwaben im Ort mit dem Kirchweihfest gefeiert. Die römisch-katholische Ortskirche ist der Geburt des heiligen Johannes des Täufers geweiht, die im christlichen Kirchenkalender am 24. Juni, genau 6 Monate vor Christi Geburt, festgehalten ist. Veranstalter des Festes waren die deutsche Tanzgruppe Gute der Rekasch und die katholische Kirchengemeinde mit Unterstützung des Deutschen Regionalforums Banat und des örtlichen Weinherstellers, der auch die Tätigkeit der örtlichen deutschen Tanzgruppe fördert. Ein Beitrag von Adrian Ardelan von Radio Temeswar.
Der Kirchweihbaum wurde diesmal vor dem Kulturheim in Rekasch aufgestellt. Die Kirchweihpaare und ihre Gäste aus dem Banat marschierten am Samstagvormittag durch die Kleinstadt zu den Klängen der Rekascher Blaskapelle, luden die Bewohner zum Fest ein und nahmen die Vortänzer von zu Hause ab. Das erste Paar bildeten diesmal Darian Vlaikoni und Theodora Maria Bokisch. Nach einigen Tänzen im Hof der Vortänzerfamilien ging es dann mit Musikmarsch weiter. Kirchweih wird in der deutschen Gemeinde der Banater Hecke östlich von Temeswar voraussichtlich seit der Ansiedlung der Banater Schwaben im Ort, also seit 300 Jahren, gefeiert. Das aber mit einigen Unterbrechungen. Die letzte dauerte 30 Jahre, sie begann nach der massiven Auswanderung der Banater Deutschen nach der Wende und endete vor 3 Jahren, als Kirchweihvater Tiberio Palikuchan die alte Tradition mit Unterstützung des Deutschen Forums wieder aufnahm. Inzwischen gibt es in Rekasch auch eine deutsche Tanzgruppe, die jüngste ihrer Art, die aus Anlass der vergangenen Kirchweihfeste ins Leben gerufen wurde. Den Gastgebern von Gutedel Rekasch schlossen sich diesmal die Banater Deutschen Tanzgruppen Vergissmeinnicht Busiasch, Banatia Sanktana, Hatzfelder Pipace, Edelweiß-Detter und Bunter Kranz Temeswar an. Auf dem Weg zur römisch-katholischen Kirche wurde Halt auch beim Rathaus gemacht, um die Vertreter der Kommunalverwaltung zum Fest einzuladen. Die aktuelle katholische Kirche in Rekasch wurde zwischen 1914 und 1918 auf dem Ort einer mittelalterlichen Kirche der Franziskaner gebaut und sie ist der Geburt des heiligen Johannes des Täufers am 24. Juni geweiht. Die Kirche beherbergt am linken Seitenaltar eine schwarze Madonna. Damit sind mehrere Legenden verbunden. Man erzählt, dass diese Statue mal weiß war und in einer kleinen Kapelle in einem Wald auf dem jetzigen Gelände der Kirche aufbewahrt war. Während der Türkenkriege sollen die Franziskaner die Statue in der Aushöhlung eines alten Baums versteckt haben, der beim Rückzug der Osmanen verbrannt wurde. Die Statue ist jedoch unversehrt geblieben, hat aber ihre Farbe geändert und sei seither schwarz. Einige geschichtliche Hintergründe zu den 300 Jahren seit der Ansiedlung der Banater Schwaben in Rekasch fasste zu Beginn des Gottesdienstes der Kantor Johann Fodor zusammen. Den Festgottesdienst zelebrierte Ortspfarrer Anton Butnaru.
Thank you.
Nach dem Gottesdienst führten die Trachtenpaare vor der Kirche die drei Ehrentänze vor. Danach marschierte man durch das Stadtzentrum von Rekasch weiter. Auf dem Weg machte man einen kurzen Halt vor dem Verwaltungsgebäude des örtlichen Weinherstellers, wo man ebenfalls einen Ehrenwalzer tanzte. Danach marschierte man zum Kulturheim, wo das Nachmittagsprogramm ausgetragen wurde. Auf den Wänden des Regascher Kulturheims erinnern alte Schwarz-Weiß-Fotos an die Kirchweihfeste der 70er, 80er Jahre. Die Initiative der Wiederaufnahme dieses Festes hatte vor 3 Jahren Tiberio Palikuchan.
In Regasch war 30 Jahre Pause und dieses Jahr ist das 3. Jahr, wo ich das Fest organisiere. In diesem Jahr sind 300 Jahre, seit die Deutschen auf diesen Boden gezogen sind nach Regasch. Das feiern wir dieses Jahr auch.
Als gebürtiger Regascher weiß Tiberio Palikuchan alles, was zur örtlichen Kirchweihtradition gehört.
Den Baum setzen, Vortänzer, Vortänzerin abnehmen, heilige Messe, Nachmittag Versteigerung, Kulturprogramm und der den Strauß gewinnt, nach Hause spielen. In Rekasch gibt es eine Kapelle, Matthias Henschel Kapelle, die hat uns begleitet, überall, und wir danken Ihnen recht schön für das.
Die Rekascher Blaskapelle gibt es seit guten 100 Jahren. Matthias Henschel hat als Kind mitgemacht und 1988 die Leitung übernommen.
Die alte Kapelle, da sind im Krieg und nach dem Krieg hat der Onkel sie überholt, der Ziponkel, der Juli-Onkel. Und das war ungefähr im 47, 46. Und die Kapelle ist dann immer weitergegangen. Damals war noch die Kollektiv. Und in der Kollektiv waren viele Deutsche und Ungarn. Und die haben die Kinder gegeben für Einlernen. Die Kollektiv hat auch Instrumente gekauft. 40 Instrumente von Temeswar, von Hubert und Braun. Dass das immer eine Familie ist. Alle Instrumente vom selben Macher. Und dann ist es so passiert, dass der Juli-Onkel, der hat eingelernt, Musikant, ungefähr 60 Musikanten hat eingelernt, hat 20 Ungarn und 40 Deutsche und hat eine große Kapelle gemacht. Dann ist es so passiert, wenn einer, zwei abgestorben ist von den Alten, ist immer geblieben, Junge. Von dem ist dann kam zuerst ein Onkel, ein Cousin von der Mutter und dann ein Cousin von mir. Und von dem habe ich übernommen im 1988. Der ist auf Deutschland, ich habe gespielt die Klarinette, er hat gespielt Bassviolone, Saxophone. Und haben wir Musikanten gemacht, 23. Von der Zeit habe ich jetzt noch 7, sagen wir noch, was spielen in der Kapelle von Rekasch.
Was für Matthias Henschel die Blasmusik bedeutet, das erklärt er anhand eines Vergleichs.
Ich habe 2 Enkelstochter mit 11 Jahren. Das ist mein halbes Leben und die Blasmusik ist es. Ja, die halt. Selbstverständlich auch die Frau, weiß man ja. Die Frau und die Kinder. Ich habe 2 Töchter und 1 Sohn. Das ist das Liebste, was es gibt. Die Tochter fragt immer, Tata, aber du hast die kleine Liebe, bist du uns da? Ja, das ist so. Und wenn ich nur erlebe, dass die Kinder bekommen, dann die sind noch lieber. Das ist der Kleine, sein sie immer lieber. Nicht? Was man macht. Jemand muss das Ganze noch halten.
Seit 4, 5 Jahren hat Matthias Henschel die Leitung der Blaskapelle seiner Tochter überlassen. Auch Annemarie Gärtner kennt die Blasmusik seit ihrer Kindheit.
Die Musik ist für mich mein Hobby. Ich spiele schon seit 35 Jahren. Von klein auf bin ich mit Musik aufgewachsen. Ich bin mit Leib und Seele dabei. Und ich will die Tradition erhalten und weiterleiten, wenn es geht. Solange es geht.
Und wie sind die Jungs?
Die sind ganz okay und super. Ein super Team.
Zu den Klängen der Regascher Blasmusik marschierten die Trachtenpaare am Nachmittag in das Kulturheim ein und es wurde getanzt. Einen Festvortrag zu 300 Jahren seit der Ansiedlung der Banater Schwaben in Rekasch hielt die Vorsitzende der Deutsch-Rumänischen Kulturgesellschaft Temeswar, Anna Maria Dascălu-Romițan.
Einer der wichtigsten Momente in der Geschichte dieses Ortes war die Ansiedlung der Banater Schwaben, genau vor 300 Jahren, 1724. Die Ansiedlung als ein Fest der Erinnerung, der Dankbarkeit, der Wertschätzung, als ein Rückblick, aber auch als ein Fest der Freude für die Gegenwart, die wir heute gemeinsam erleben und für die Zukunft, die wir an die nächste Generation weitergeben.
Die anwesenden Tanzgruppen boten ein buntes Kulturprogramm und ihren Auftritt bestritten auch die Gastgeber von Kuti Dolrikas. Während des Nachmittags wurden Lose verkauft. Gewinnen konnte man mehrere Weinflaschen sowie Hut und Tuch. Für die Gewinner gab es musikalische Ständchen. Der bunt geschmückte Rosmarinstrauß wurde sodann versteigert. Ihn ersteigerte Adrian Suic für 3000 Lei und schenkte ihn seiner Schwester Raluca. Die Gewinnerin wurde von den Trachtenträgern mit Musik nach Hause begleitet. Im kommenden Jahr hat sie die Ehre, das erste Paar beim Kirchweihfest in Rekasch zu bilden und die Neuauflage des traditionellen Banatschwäbischen Festes mit zu veranstalten.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotemeswara.ro. /Asculta.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die vierte Ausgabe des Bukarester Orgelfestivals Cantus Ecclesiae lief bis zum 23. Juni in Bukarest. Dieses Festival erforscht die Orgel in ihren verschiedenen Rollen und künstlerischen Perspektiven und präsentiert sie einem möglichst breiten Publikum als Solo, Kammermusik oder Begleitinstrument. Ein Highlight des Festivals war der Gastauftritt der Organistenfamilie Schland auf der Bühne der Musikuniversität am 13. Juni. Der frühere Organist der Schwarzen Kirche in Kronstadt, Hans-Eckart Schland, sein Sohn und der aktuelle Organist Stefan Markus Schland und dessen Sohn Felix Schland boten Stücke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Dietrich Buxtehude, Paul Richter und Anton Bruckner dar. Monika Strava berichtet.
Das Orgelspiel hat in der Familie Schland aus Kronstadt Tradition. Hans-Eckart Schland wirkte seit 1965 als Organist an der Schwarzen Kirche, übergab dann die Stafette an seinen Sohn Dr. Steffen Schland und begeisterte auch seinen Enkelsohn Felix Schland für die Orgel. Zu dritt bestritten sie am 13. Juni auf der Bühne der Bukarester Musikhochschule ein gemeinsames Konzert im Rahmen des schon zur Tradition gewordenen Orgelfestivals Cantus Ecclesiae. An der etwas kleineren Orgel, die der Buchholzorgel aus Kronstadt nachgebaut wurde, brachten sie Werke von Bach, Vivaldi, Dubois, Richter und Bruckner zu Gehör. Ein ganz besonderer Auftritt für Hans-Eckart Schland, der nicht zum ersten Mal mit seinem Sohn Steffen und seinem Enkelsohn Felix auf der Bühne stand.
Wir haben das vor 2 Jahren begonnen. Im vorigen Jahr ist dann nichts passiert. Wir waren interessanterweise auch auf kleinen Dörfern in Holzmengen, in Hermannstadt, wir waren in Klausenburg, in Schlesburg und natürlich in Kronstadt. Ein Jahr haben wir dann nichts unternommen. Wie dann mein Sohn kam, sagte er, wie ist das, dass wir das wieder aufnehmen, natürlich mit anderen Stücken.
Die Zeiten ändern sich. Die Liebe zur Orgelmusik bleibt jedoch in der Familie Schland eine Konstante. Begonnen hat alles vor mehr als 100 Jahren, genauer gesagt mit Heinrich Schland, wie es uns sein Urenkel Dr. Steffen Schland erklärte.
Mein Urgroßvater, der war der Erste, der ausgebüxt ist aus der Reihe derer, die rote Gerber waren. Und er hat dann bei der Honterus-Schule, wo er im Internat Lehrer war, begonnen auch Gedichte zu schreiben. Er hat dann Übersetzungen gemacht, ein Sprichwörterlexikon, magyarisch-deutsch und zurück, wo er versucht hat, diese zwei Sprachen zu verbinden. Und dann hat er auch das erste Wörterbuch Rumänisch, Ungarisch, Deutsch gemacht. Er hat versucht, einfach diese multiethnische Stadt Kronstadt wahrzunehmen und den Leuten zu helfen, sich zu verstehen. Und dann war dieser Zweig schon angestoßen und das ist dann auf meinen Großvater übergegangen. Also er hat selber auch komponiert, aber ganz, ganz laienhaft. Dann haben ihm aber die größeren Meister geholfen. Also zum Beispiel hat der Paul Richter eine Melodie und einen Text meines Urgroßvaters genommen und dann harmonisiert und in eine vierstimmige und schönere Variante gebracht. Also er hat versucht, ihm zu helfen und er hat ja auch die schöne Hymne, die wir bei der Honteros-Schule kennen, Heil Honteros preist ihn alle, die hat er geschrieben. Also der Text stammt von ihm und Rudolf Lassel hat die Musik geschrieben. Also das war einfach diese schöne Verbindung auch zur Honteros-Schule und auch zur Honteros-Gemeinde, zur Schwarzenkirche.
Dann der Großvater?
Der Großvater war hauptsächlich Pianist. Also das war erst am Ende seines Lebens eine neue Beschäftigung, dass er auch auf die Orgel kommt oder an die Orgel kommt. Und ja, bei meinem Vater ist es dann bei der Orgel geblieben, weil er durch seinen Lehrer Viktor Bickerich sehr stark geprägt wurde. Und das war für ihn so ein großes Vorbild, wie auch für viele andere. Viktor Bickerich hat einfach eine Generation von Musikern an die Orgel gebracht, die Zeit ihres Lebens mit der Orgel verbunden war.
Von seinem Vater Walter Schlant erbte Hans Eckart Schlant die Liebe zur Musik, das großartige Talent, aber auch den Willen zur harten Arbeit. Vor der Welt ist Hans Eckart Schlant am bekanntesten als Organist und als vielseitiger Bach-Spezialist. Er war es auch, der das Talent seines Sohnes Steffen erkannte und förderte.
Ja. Ich war auch ein Kind wie alle anderen. Ich habe die Begabung erkannt. Er hat das weniger ernst genommen, aber dann durch Insistieren ist er dann wirklich passioniert geworden. Und in dieser Phase ist auch der Felix. Man muss ihn ein bisschen drängen, aber wenn er dann merkt, dass er gut gespielt hat und man ihm das auch sagt, dann ist er schon dankbar.
Der junge Felix Schlant begeisterte mit seinem Orgelspiel das Publikum. Für einen angehenden Musiker ist es sehr wichtig, einen guten Mentor zu haben.
Hauptsächlich ist mein Großvater mein Lehrer gewesen in den letzten 10 Jahren. Und mein Vater hilft mir auch ab und zu bei den Konzerten. Aber hauptsächlich ist mein Großvater, der auf mich sorgt.
Der jetzige Organist der Schwarzen Kirche, Dr. Steffen Schlant, leitet die Bachchöre der Schwarzen Kirche und die musikalischen Projekte der evangelischen Honteros-Gemeinde in Kronstadt. Außerdem initiierte er auch die Sommerkonzertreihen Organ Nights und die Musica Barcensis. Auch für ihn war der Auftritt auf der Bühne der Bukarester Musikuniversität ein besonderes Highlight.
Ich denke, es ist ein Zeitfenster, das man jetzt ausnutzen kann oder konnte, wo noch alle drei spielbar sind, also die drei Generationen. Wir wollen aber nicht diese ganze Sache herausrücken, dass man so irgendwie als Trio kommt, sondern wir wollten einfach nur die Dankbarkeit ausdrücken, dass eine so schöne Orgel wie die Kronstädter Orgel oder allgemein die Musik die Leute über die Generationen begeistern kann. Und das ist ja die Kraft der Musik und der Orgel im Besonderen in unserer Familie, weil wir das als Kindesbeinen immer gemacht haben.
Hans Eckart Schlant und Dr. Steffen Schlant haben bereits viel Bühnenerfahrung. Trotz des Lampenfiebers hatte aber auch Felix Schlant Freude an diesem Auftritt.
Das hat mir echt Spaß gemacht. Diese Stücke sind nicht sehr kompliziert, aber hauptsächlich basieren sie sich auf eine schöne Melodie und ich habe versucht, sie schön zu interpretieren.
Vielleicht wird Felix Schlant in Zukunft in die Fußstapfen seines Opas und seines Vaters treten. Dennoch sei zurzeit wichtig, dass er einfach nur Freude an der Musik hat, so sein Vater Dr. Steffen Schlant.
Ich denke, man macht jetzt einfach Musik aus Spaß und aus Freude und aus Dankbarkeit. Und was dann später wird, das sehen wir.
Drei Generationen an einer Orgel zu erleben, dieses Privileg genießt man nicht alle Tage. Es bleibt nur zu hoffen, dass Hans Eckart Schlant, Dr. Steffen Schlant und Felix Schlant noch weiterhin gemeinsam auftreten werden in der Schwarzen Kirche in Kronstadt, in weiteren Kirchen in Siebenbürgen oder eben im Rahmen bekannter Orgelfestivals. Das Publikum in der Bukarester Musikuniversität war am 13. Juni auf alle Fälle hochbegeistert von dem schönen Orgelkonzert.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als das deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der ungarndeutsche Kindergarten im Weinberg in Mohács wurde in diesem Jahr 45 Jahre alt. Das Jubiläum wurde ganz groß gefeiert und auch die Kollegen der deutschen Redaktion in Fünfkirchen besuchten dann den Kindergarten. Institutionsleiterin Susanne Feldwari Wiest befragte Melita Hengel zu den 4,5 Jahrzehnten.
Auf 45 Jahre blickt der Kindergarten jetzt in diesem Schuljahr zurück. Ich bitte darum, dass Sie mit den Anfängen anfangen. Wie hat es eigentlich begonnen?
Der Kindergarten ist um 1979 gegründet worden. Die Umgebung war eine schwäbische Umgebung. Die Leute waren hier meistens Schwabeleute. Winzeller oder in der Mofa-Fabrik haben sie gearbeitet und von Ketschinge und Schomberg sind sie dahergezogen und sie sprechen richtig sehr schöne schwäbische Sprache, Mundart, kann man sagen. Sie haben die Erwartungen, dass die Enkelkinder oder Kinder Deutsch lernen im Kindergarten oder vermittelt werden. Und das war am Anfang sehr schön. Hier war eine altersgemischte Gruppe von 3- bis 6-jährigen Kindern und 2 Kindergärtnerinnen. Eine war immer eine schwäbische Kindergärtnerin und die andere war eine ungarische, kann man sagen. Und so war die Anfänge. Und dann bin ich hergekommen um 1990 und die Katharina Berek-Soltani war meine Kollegin und das war eine sehr schöne Zeit, weil sie war auch sehr begeistert für die deutsche Sprache und für deutsche Kultur und schwäbische Kultur und so haben wir sehr gut zusammengearbeitet, kann man sagen, und sehr viele Ausstellungen organisiert. Schon 1999 war die erste Ausstellung von Trachten, von Puppen, was wir sammeln könnten. Die Eltern haben auch sehr viele Sachen gebracht und das war auch sehr, sehr schön. Das war die erste. Und dann kommen die anderen und wir haben sehr viele Trachtenausstellungen gemacht von gestickte, genähte Handtücher oder Wandschützer. Das war auch eine schöne Ausstellung. Dann haben wir eine gemacht von Berufe, von Werkmeister, von Weinberger Werkmeister ausgestellt. Eine Ausstellung, das war auch sehr, sehr schön. Und die letzte Ausstellung war für 5 Jahre und das war das Geburt. Das war der Titel und so Kindstücher haben wir gesammelt und das war auch sehr schön. Und wir haben von allen Ausstellungen sehr viel gelernt. Das kann man sagen, die Kindstücher, das war ein sehr besonderes für die schwäbische Leute. Das haben sie nur, sie benutzt, ihr Kinder in den Tüchern auf sich angebunden. Und das sagen die Ärzte, das war so psychologisch sehr, sehr gut für Kind. Und die Entwicklung für Kinder war sehr, sehr viel schneller wie bei anderen Kindern. Und das haben die schwäbische Leute in Ungarn hergebracht, kann man sagen. Und jetzt haben wir wieder eine Ausstellung gemacht auf dem 45. Jubiläumsfest. Und die Ausstellung ist, der Titel heißt Museum im Kinderalltage. Ich meine, das ist auch eine sehr große Hauptsache, dass die Kinder so eine Umgebung bekommen im Alltag, wo die alten Gegenstände, wo die alten Gebräuche vorkommen und ganz näher im Alltag, damit sie spielen können, das kann man sagen. Das ist auch sehr wichtig, dass sie sich zu dem Tisch setzen können mit alten Tellern und mit alten Essbestecken, sich bekannt machen und damit spielen. Und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass nicht nur wir in Heimatmuseum gehen und eine halbe Stunde oder 2 Stunden in der Heimatmuseum verbringen. Und das ist zu kurze Zeit, dass die Kinder vermitteln werden, mit der schwäbischen Kultur. Und so mit der Katharina haben wir das angefangen. Die Katharina Berek ist schade in Rente gegangen. Und so bin ich im Kindergarten jetzt die älteste Kindergärtnerin und mit diesen Ideen allein geblieben. Aber meine Kollegin, die tun sehr schön mitarbeiten und sie haben sehr viel getan dafür, dass die Ausstellung so aussieht wie heute.
Wenn wir auch über die Erziehung ein bisschen sprechen, hat sich während dieser 4,5 Jahrzehnte vieles verändert, worauf man anders achten muss oder wo auch andere Regeln vielleicht gekommen sind?
Ich meine, die Regeln waren nicht so besonders anders. Das kann man sagen, wie die Kindergärtnerin eingestellt ist. Das ist die Hauptsache. Können wir Beispiel sein für Kinder, für Eltern oder nicht? Und tun wir mit den Kindern, was von Herz auskommt, oder können wir das nicht machen? Und ich meine, das ist die Hauptsache, das Herz und das Tun und Beispiel sein. Und ich meine, vor 40 Jahren war es gerade so. Wenn wir keine Seele zum Beruf haben, das lohnt sich nicht, das hat keinen Wert. Und ich meine, das hat sich nicht geändert. Es ist ein bisschen schwierig, dass die Kinder keine Sprachkenntnisse mehr haben, aber die Eltern möchten, dass wir den Kindern die deutsche Sprache vermitteln und die alte schwäbische Sitten und Gebräuche mit sie kennenlernen. Das ist gerade so wie vor 40 Jahren.
Wie ist der Alltag? Wie muss man sich den Kindergarten heute vorstellen? Wie viele Pädagogen, wie viele Kinder, wie viele Gruppen?
Ja, die erste Gruppe war hier 1979 eine altersgemischte Gruppe und dann 2008 ist eine Kindergrippe hier organisiert worden. Hier sind 5 dreijährige Kinder. Und 2018 ist die zweite altersgemischte Gruppe organisiert worden. Es sind so viele Kinder zu uns gekommen, nicht nur von der Umgebung, von der Stadt auch, von Nachbarsdörfern, dass wir noch eine Gruppe organisieren können.
Und wie viele Kinder sind das jetzt?
Jetzt sind 44 Kindergärtenkinder und 5 Krippenkinder.
Ja, und jetzt hat man das große Glück, dass man viele junge Pädagoginnen auch dabei hat.
Ja, das ist ein sehr großes Glück, dass alle 4 Pädagoginnen Deutsche sind. So geht die Arbeit, kann man sagen. Wir können sehr gut zusammenarbeiten. Und das ist ein sehr, sehr großes Wunder heutzutage, weil sehr wenige Kindergärtnerinnen sind und deutsche Kindergärtnerinnen sind sehr, sehr selten, kann man sagen.
Sie haben auch angesprochen, die meisten Kinder bringen jetzt keine ungarn-deutschen Wurzeln mehr mit und keine Sprachkenntnisse, keine Traditionskenntnisse. Hat man da auch Schwierigkeiten, vielleicht ihnen ein bisschen das zu übermitteln, wo sie doch von der Familie in dem Sinne sozusagen nichts von zu Hause mitbringen?
Hat schwierige, die kleinen Kinder, die machen das, was die Kindergärtnerin mag, kann man sagen. Und im Kindergarten lernen wir nicht die Sprache, sondern in natürlichen Situationen werden sie mit der deutschen Sprache vermittelt und das ist ganz anders. Wenn die Kindergärtnerin viel spricht mit den Kindern, sie werden es sehr schön lernen, kann man sagen. Das ist kein Problem. Das ist nicht so, sie müssen erst nur die ungarische Sprache lernen und danach die deutsche. Ein Kleinkind, wenn es gesund ist, das kann sehr viele Sprachen sich annehmen und kann sehr viele Sprachen lernen. Ich meine, das ist kein Fehler, dass sie jetzt nicht so gut sprechen und so kommen in den Kindergarten. Das hängt wieder von der Kindergärtnerin ab.
Wie verlaufen die Beschäftigungen, wo man Ungarn-Deutsches den Kindern vermitteln will?
Das läuft gerade so wie die Ungarische. Ich meine, das ist sehr wichtig, dass die Kindergärtnerin sehr viele Lieder, Reime, Verse kann, weil den Kindern ist das besonders. Und sie können die Sprache, die Ungarische, auch so lernen, wenn wir sehr, sehr viele singen. Und das ist eine Begabung, ja, das ist eine sehr, sehr große Begabung, wenn es geht. Und von Haus aus habe ich eher sehr viele Reime und Verse von meiner Großmutter, von meiner Mutter gelernt. Und das singe ich jetzt den Kindern. Und das ist sehr wieder wichtig, was wir von Haus aus bringen und das wieder übergeben den Kindern.
Man erlebt die Kinder ja tagsüber in vielen verschiedenen Situationen. Sie hören Märchen, manchmal spielen sie Märchen nach, man tanzt mit ihnen. Was ist die Erfahrung, was macht den Kindern am meisten Spaß in diesem Alter?
Am meisten Spaß macht das Tanzen, kann ich sagen. Und das ist sehr, sehr, sie werden sehr schnell etwas lernen. Wenn ich sage, du solltest so machen ohne Musik, das ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn die Musik sie hören, dann geht es viel, viel leichter. Und ich sage immer, jetzt hör mal die Musik, wie muss man tanzen? Nach der Musik muss man tanzen und nicht so, wie wir möchten. Und ich meine, das ist für Kinder sehr wichtig, das schwäbische Tanzen lernen auch.
Ja, und meine letzte Frage, jetzt beim Jubiläum haben wir gesehen, es sind einige Kinder mit dabei, die jetzt schon groß sind, aber einmal hier im Kindergarten waren. Erlebt man das oft, dass Kinder, Zöglinge, die einst hier unter der Hand waren, auch zurückkommen in den Kindergarten?
Ja, das geht so. Ja, ich bin stolz darauf, wenn sie zurückkommen. Ich habe so Kinder, die ihre Kinder daher bringen und ich bin die Oma. Die sagen zu mir, Oma, meine Enkelkinder gehen auch in meine Gruppe und das ist sehr wunderbar. wunderbar, kann man sagen, für mich, dass eine alte Kindergärtnerin schon die Enkelkinder ziehen kann.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Ein Kindergarten- und Grundschultheatertag des Pfiffikusvereins hat Anfang Juni in Kronstadt stattgefunden. Auf die Bühne stiegen rund 300 Schüler zwischen 6 und 12 Jahren, die Theaterstücke zum Thema Farben aufgeführt haben. Teilgenommen haben eine Kindergartengruppe vom Maya Kindergarten aus Kronstadt und Grundschüler von Johannes Honterus Nationalkolleg, die 12er Schule sowie vom George Koschbuck Kolleg aus Klausenburg. Seit Jahren nehmen am Projekt viele Lehrkräfte teil. Sie bereiten die Kindergartenkinder und die Schüler für das Festival vor. Die Veranstalterin des Festivals ist die Kindergärtnerin und Methodikexpertin Mihaela Litjan. Mit ihr durfte ich das folgende Gespräch führen. Wie ist das Festival abgelaufen? Was haben die Kinder aufgeführt?
Also das Festival ist sehr gut abgelaufen. Wie ich einer Freundin sagte, es scheint jedes Mal dasselbe, aber doch immer anders zu sein. Wir hatten das Thema Farben dieses Jahr und es waren insgesamt 11 Theaterstücke, die aufgeführt wurden. Und es war sehr interessant, dass die Lehrerinnen und Erzieherinnen diese Farben und ihre Symbolistik wirklich ausgenutzt haben sozusagen. Also die Farben hatten verschiedene Symbole in diesen verschiedenen Theaterstücken. Also von Gefühlen bis zu Farbe der Toleranz, bis zu kunterbunt einfach oder was es heißt, ohne Farben in deinem Leben zu leben.
Wie kam es zu einer Zusammenarbeit Kronstadt-Klausenburg?
Ich war wieder einmal Moderatorin beim Lehrertag in Klausenburg dieses Jahr, habe dort einen Workshop veranstaltet und die eine Lehrerin hat für alle Lehrer, die teilgenommen haben, mit ihrer Klasse ein kleines Theaterstück aufgeführt und ich habe sie dann angesprochen, weil ich es sehr toll fand, was sie da gemacht hat und habe sie angesprochen, ob sie nicht Lust hätte, als Gast bei uns dabei zu sein und sie hat auch prompt zugesagt.
Was fördert Kindertheater und warum ist Theater wichtig für den Unterricht?
Es ist sehr wichtig, weil man einfach durch das Theaterspiel sowohl Selbstvertrauen als auch und vor allem die Sprache üben kann und die Kinder lernen und üben aktiv diese Sprache zu benutzen, ohne es eigentlich zu merken. Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß und natürlich kommt nicht nur das Sprechen, sondern auch Musizieren, Tanzen und sogar die Kunst zum Vorschein, weil die Kinder sich dann selber auch bei den Kostümen beteiligen, das Bühnenbild sich ausdenken und einfach so ein Mitspracherecht bekommen. Also bei vielen Theaterstücken zum Beispiel durften sie zum Beispiel sich die Texte selber schreiben.
Sie haben da erwähnt Mitspracherecht der Kinder, der Schüler. Wie werden die Theaterstücke ausgewählt?
Die Lehrerinnen sind frei, das selber zu entscheiden. Das wird nicht aufgezwungen, nur das Thema. Also es soll schon mit dem Thema einen Zusammenhang haben.
Was lernen die Kinder beim Theater?
Sie lernen sich vor allem zu organisieren. Sie lernen bestimmte Regeln einzuhalten. Sie lernen die Kunst des Theaterspielens selber, weil mehr oder weniger ihnen da beigebracht wird, wie sie sich auf der Bühne zu verhalten haben. Und vor allem lernen sie vor 100 Kindern zu reden und Vertrauen zu haben, dass sie das auch schaffen und Mut zu bekommen. Und das ist ein echt sehr wichtiger Punkt für die Kinder.
Wie wurden die Theaterstücke empfangen?
Sehr gut. Also ich habe nur positiven Feedback von den Leuten, die sich das angeschaut haben. Nicht, dass ich wüsste, dass es jetzt schlecht ankommt. Die Eltern sind eigentlich immer sehr, sehr zuvorkommend und machen bei diesen Sachen ganz gerne mit und unterstützen uns auch sehr. Also das kommt sehr gut an.
Was können Sie uns über die weitere Theaterprojekte, über die Zukunftspläne sagen?
Wir hatten jetzt die 9. Veranstaltung weil wenn ich mir jetzt überlege, haben wir eigentlich vor 11 Jahren angefangen, aber die Corona-Pandemie hat uns verpflichtet, 2 Jahre Pause zu machen. Und deswegen waren wir jetzt bei der 9. Veranstaltung und nächstes Jahr werden dann also die 10. Und wir haben uns schon ein interessantes Thema ausgedacht. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt aber erwähnen würde. Es soll eine Überraschung sein, dass es ein bisschen mal was anderes ist.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags live empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen, aber auch montags bis freitags zu denselben Uhrzeiten auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle. Online kann man die Sendungen im Livestream mithören auf der deutschsprachigen Seite von Radio Muresch. Das ist radioneumarkt.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Das, meine Damen und Herren, war die Juni-Ausgabe unseres Funkmagazins 2024. In einem Monat können Sie eine nächste Ausgabe unserer Sendung verfolgen. Aus der Sendekabine des Neumarkter Rundfunks verabschiedet sich von Ihnen Gabi Mesi und der Techniker Kocho Tibor. Alles Gute, sonnige Tage und einen schönen Urlaub. Auf Wiederhören, bis auf ein nächstes Mal.
Wir sprechen Ihre Sprache.